gar nicht so einfach, als Christ zu leben. Das haben wir bei der Dame hier festgestellt. Und leidenschaftlich noch, als Christ leben und daran glauben, dass der Glaube uns verändert. Vielleicht einmal, okay, wenn wir zum Glauben kommen, dann ändert sich was. Zumindest meistens. Aber dann? Leidenschaftlicher Glaube verändert. Es wird doch gesagt, dass ein leidenschaftlicher Glaube an Jesus Christus uns dazu anhält, ihm immer ähnlicher zu werden. Er bewirkte Charakterreife bei den Christen. Und die Jüngerschaft bringt mit sich entscheidende Veränderungen des Denkens, des Redens, des Handelns, sogar des Fühlens. Nun, wie ist es wirklich bei uns? Ist es so ähnlich wie bei dieser Frau? Wie ist das so bei Christen? Wenn es nicht klappt, das mit den Veränderungen, woran liegt das? Dazu habe ich euch heute einen Bibeltext mitgebracht aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5 bis Anfang des 6. Kapitels. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Dort schreibt der Autor: Darüber könnten wir noch viel sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr nicht mehr richtig hinhören wollt. Eigentlich müsstet ihr längst andere unterrichten können. Stattdessen braucht ihr jemand, der euch noch einmal die Anfangselemente der Botschaft Gottes beibringt. Ihr braucht wieder Milch statt feste Nahrung. Wer aber nur Milch verträgt, ist noch ein Kind. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben, um zwischen Gott und Böse zu unterscheiden. Weil uns aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen in der Botschaft des Messias bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zum Erwachsenwerden im Glauben führt. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, sich von Werken abzuwenden, die nur den Tod zur Folge haben, und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu anderen Waschungen, über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Himmlischer Vater, was für ein Wort. Willst du uns damit veräppeln? Wir sind doch keine Kinder, keine Babys. Was meinst du, Herr, damit? Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dieses Wort aufleben lässt und verständig machst, wie wir das bei uns in unserem Leben anwenden können. Und wir vertrauen fest dran darauf, dass du es tun wirst. Im Namen Jesu. Amen. 3 Punkte zu diesem Text. Christsein bedeutet eine tiefgehende Erkenntnis. Man könnte sagen, eine immer tiefergehende Erkenntnis. Es bedeutet auch nicht, auf der Milchstufe des Glaubens stehen zu bleiben. Und drittens, Christen brauchen zu ihrer Reifung feste Nahrung. Der Reihe nach. Christsein bedeutet eine tiefgehende Erkenntnis. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, und das ist so ziemlich am Ende der Bibel, dann stellen wir fest, dieser Brief wurde an Christen gerichtet, die ein ziemlich großes Problem hatten. Sie hatten ein Problem, in ihrem Glauben voranzukommen. Und wenn man es liest, denkt man, die treten nur auf der Stelle. Sie konnten nämlich als Judenchristen die Lehre von Jesus Christus, dem versprochenen Messias und Hohepriester, nicht begreifen. Das war für sie einfach eine zu schwere Kost. Damit hatten sie Probleme. Sie bekamen sozusagen, es kam ihnen hoch, sage ich mal so. Sie konnten einige Grundkenntnisse des Glaubens verstehen. Aber Jesus, als der hohe Priester für sie, die das ganze Alte Testament kannten, mit all den Vorschriften, als Vorbild nach dem Vorbild des Melchisedeks, das war für sie unbegreiflich. Das sprengte einfach ihre Vorstellungskraft. Sie waren so von der alttestamentlichen Gesetzlichkeit geprägt, dass sie nicht über ihren Schatten springen konnten. Worum ging es dabei? Es ging dabei, dass der Schreiber den Hebräer beschreibt, es gibt zwei priesterliche Vorbilder. Aaron, das ist der Bruder von Mose, und Miriam. Das war sozusagen ein Vorbild des irdischen Priestertums Christi, also für seinen Dienst hier auf dieser Erde. Melchisedek dagegen bildet das himmlische Priestertum von Jesus Christus ab. Sollte den verherrlichten Christus darstellen. Der hohe Priester nach der Ordnung Aarons musste, und die ganze Sippe, alle Priester und hohe Priester kamen nur aus der Sippe des Aarons, sie mussten das Blut geopferter Tiere Gott darbringen. Ihr Dienst wies auf das irdische Wirken Jesu, auf sein Opfer, auf sein vergossenes Blut am Kreuz. Aber von Melchisedek wird in der Bibel gesagt, er brauchte kein Opfer zu bringen, sondern dass er als König von Salem, und Salem bedeutet Frieden, und Salem, das war die Stadt, die später umgenannt wurde in Jerusalem, Stadt des Friedens, er als König von Salem begegnete einmal Abraham mit Brot und Wein. Und das war ein Zeichen der ewigen Priesterschaft und Herrlichkeit Christi nach der Weise Melchisedeks. Und der Hebräerbrief versucht, das Ganze zu erklären. Es ist nicht einfach, aber wir haben ganz viele gute Hilfen hier bei uns am Büchertisch. Kann man rauf und runter lesen. Der ganze Hebräerbrief ist wunderbar hier beschrieben. Und wer sich noch nie getraut hat, an den Hebräerbrief einfach 2,90 € investieren. Und lesen natürlich. Die Priester nach der Aarons-Ordnung oder seine Weise mussten in das Heiligtum. Das wissen wir. Und sie haben dort geopfert. Sie waren sozusagen die Mittler zwischen dem Volk Israel, zwischen den Menschen und Gott. Und Christus, sagt uns die Bibel, hat das Ganze ersetzt. Durch sein Opfer am Kreuz braucht man keine anderen Mittler. Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott und uns. Und davon lesen wir im Hebräerbrief. Denn um sich vor Gott für uns einzusetzen, ist Christus ja nicht in ein von Menschen gemachtes Heiligtum eingetreten, eine Nachbildung des Eigentlichen, sondern in den Himmel selbst. Er ging aber nicht in den Himmel, um sich immer wieder zu opfern, so wie der irdische hohe Priester Jahr für Jahr mit dem Blut von Tieren das Höchstheilige betritt. Christus hat es einmal getan und damit ersetzt alle alttestamentlichen Opfer und alle Priester und hohen Priester. Und das ging in den Kopf der Hebräer, der Judenchristen, nicht rein. Sie konnten sich von nicht trennen. Es war anders bei den Heidenchristen. Die kannten das Ganze mit dem Alten Testament erstmal nicht. Sie mussten sich damit so nicht auseinandersetzen. Das ist so wie bei uns, wenn wir irgendwas gelernt haben und uns an etwas gewöhnt haben und auf einmal heißt es umgewöhnen, umlernen. Es ist nicht einfach. Sie hatten ein Riesenproblem. Dieser himmlische Dienst Christi war dem Apostel oder war dem Schreiber ganz, ganz wichtig. Er wollte seinen Lesern dringend mitteilen, dass diese priesterliche Erlösungstat Christi auf Erden noch nicht alles ist, sondern dieser Christus, der Mittler und der hohe Priester, er vertritt uns auch jetzt, in dieser Minute, vor Gott im Himmel. Er wirkt priesterlich für uns. Dieser priesterliche Dienst Christi ist nicht nur der historischen Natur, wo er am Kreuz für uns gestorben ist, sondern hat auch eine himmlische Dimension. Ist immer noch aktuell. Im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 3 lesen wir, denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wir sind zwar noch nicht dort im Himmel, aber durch Jesus, durch unseren Glauben, können wir schon jetzt auf der geistlichen Ebene erleben, das, was Paulus hier beschreibt. Wir schauen auf kein irdisches Heiligtum, sondern auf das Himmlische. Wir sehen durch den Glauben den verherrlichten und den erhöhten Jesus. Er ist Fürsprecher für uns bei Gott. Das war die schwere Kost für die Adressaten des Briefes. Und das kann unter Umständen für uns auch eine schwere Kost sein. Sie werden gerne bei ihren Muttermilch geblieben. Muttermilch, weil Kuhmilch ist Gift. Muttermilch ist für ein Baby das Richtige. Das Zweite. Bleibt nicht auf der Milchstufe des Glaubens. Die Judenchristen damals liebten die alttestamentlichen Abbildungen auf Christus. Wie sie waren die Anfangsgründe des Wortes von Christus das Entscheidende. Das heißt, sie haben das Evangelium gehört, die grundlegenden Dinge. Sie haben gesagt, okay, das habe ich verstanden. Aber sie haben gebadet in den Schattenbilder des Alten Testamentes. Und zwar, wo Jesus da angekündigt wurde, als der kommende Messias. Sie haben sich mehr damit beschäftigt, als mit dem Original, mit dem Jesus, der schon gekommen ist. Das hat sie davon abgehalten. Sie verharrten in alten Gewohnheiten und in ihren Traditionen. Und wisst ihr was? Auch unser Christsein, heute, auch unser Gemeindeleben kann zu einer bloßen christlichen Sitte verfallen, kann man sagen. Das kann passieren. Da wird man träge. Und träge, wenn man träges Herz hat, hört man zwar akustisch oder man liest etwas, aber nicht geistlich. Da kratzt man nur auf der Oberfläche. Man liest immer die gleichen Geschichten, die einem gefallen. Und da kreist man nur um die Anfangsthemen des Glaubens. Aber man kommt überhaupt nicht voran. Man bleibt sozusagen auf der Babystufe und verlangt immer noch nach der Muttermilch. Die Milchstufe, die Anfangsstufe des Glaubens, alles steht unter einem Gebot. Einfach, einfache, am einfachsten. Und wenn man das am einfachsten gelesen hat, geht man zu dem Einfachen und zu dem etwas weniger Einfachen vielleicht. Und dann kommt man zurück. Man tritt auf der Stelle. Man nimmt sich die ausgesuchten Sprüche aus der Bibel, man reduziert die Bibel auf ein paar Seiten, vielleicht auf Losungen oder was auch immer. Aber man liest nicht wirklich in der Bibel. Man umkreist nur das Nächstliegende. Das Nächstliegende ist aber für den Neugläubigen, für die Neugläubigen, wenn sie so bleiben, das sind sie selbst. Sie kreisen um sich herum, um die paar Botschaften, die sie aufgeschnappt haben. Und das ist so eine Art Milchhandel. Alles dreht sich um den Schnuller. So kamen sie durch Evangelisation, das war der Schnuller, zu ihrem Milchglauben. Und da sind sie geblieben. Das ist ihre Gewohnheit. Man hat auf einmal Kapazitäten frei. Man ist zwar Christ, aber wenn man nur bei dieser Milch bleibt, man braucht nichts mehr zum Essen zuzubereiten und was Festeres zu essen und das zu verdauen, hat man Zeit für andere Dinge. Und man beschäftigt sich mit allem Möglichen, aber nicht mit der Bibel. Man vertieft seinen Glauben nicht. Und natürlich gibt es heute auch verschiedene Mixturen. Man kann auch Babybrei nehmen, ist nämlich auch lecker. Ich habe hier eine besondere Sorte, die ich besonders mag. Herrlich. Abendbrei-Keks. Könnt ihr nachkaufen. Also man macht sich solche Mixturen aus Jesus und Marx oder aus Christus und Tierschutz oder irgendeine Partei, Christus und Esoterik. Und man beschäftigt sich dort in diesen Bereichen. Aber man geht immer weiter weg von dem Wesentlichen, von der Bibel. Wenn ich mich aber auf solche Mischungen einlasse, auf solche Babybreigläschen, dann komme ich nicht voran. Wie bei einem Baby stellt sich das ganze Verdauungssystem nicht auf eine feste Speise, sondern man bleibt immer doch dort stehen. Man wünscht sich, alles vorgekaut zu bekommen. Das allerhöchste der Gefühle ist, dass man am Sonntag zum Gottesdienst geht und das so zerkaute sich so wie ein Vogel einverleiben lässt. Naja, ist kein gutes Beispiel vielleicht, ist nicht so appetitlich, aber genau so ist es. Genau so ist es. Diejenigen, die sich mit der Bibel beschäftigen und weiterlesen und beten und sich darüber unterhalten, sie bleiben auf der einen Seite als Mitarbeiter, als die Engagierten. Die anderen, das ist die Füllmasse, wenn es gut geht, die manche Stühle am Sonntag füllt. Aber das ist ziemlich alles, was sie geben dann, am Sonntag kommen. Und wir kommen jetzt zu unserem Text noch einmal. Der Schreiber sagt, eigentlich müsst ihr schon längst reife Christen sein. Eigentlich bräuchte die das Ganze nicht mehr. Alles weg, so wie bei Baby. Schnuller wird versteckt, Fläschchen kommen nicht mehr vor und auch Babybrei in dieser Form nicht mehr. Aber die sind immer noch nicht so weit. Der Schreiber sagt, eigentlich müsstet ihr der Zeit nach, der Entwicklung nach, schon Lehrer wie andere sein und denen den Schnuller der Evangelisation, die Muttermilch des Evangeliums und das Brei des Neuen Testamentes und der grundlegenden Dinge geben. Aber ihr kennt das gar nicht, weil ihr mit der festen Speise nicht zurechtkommt. Ihr beschäftigt euch selber damit. Ich finde das ganz dramatisch, was hier beschrieben wird. Und das kommt auf mehreren Stellen vor in der Bibel. Wir haben in der Bibel eine Hammerverheißung, die uns sagt, wenn es richtig läuft, dann werden die getauften Christen in einen Reifeprozess mitgenommen. Warum? Damit sie irgendwann zu denen werden, die alle neuen Christen in ihrem Glauben begleiten. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, lesen wir hier im Vers 14. Für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Trainierte Sinne, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wie hier in dieser Geschichte. Das müsste eigentlich da sein. Unser Lernziel ist eigentlich nicht die Aneignung von irgendwelcher Wissensmasse, auch wenn wir in der Bibel lesen, sondern es geht um eine Art Erwerb von Fähigkeiten, um das Umsetzen dessen, was wir lesen, dass wir im Alltag reife Entscheidungen treffen, dass wir auf Dinge verzichten und dass wir uns für Dinge entscheiden, dass wir auch anderen sagen, wo es lang geht. So gereifte Christen können die gewonnenen Erkenntnisse auch richtig formulieren und weitergeben. Das Nichtverstehen und die Sprachunfähigkeit, von der der Schreiber hier spricht, diese Sprachunfähigkeit des Säuglings ist damit vorbei, weil wir es anders gelernt haben. Warum sollte eine Erwachsene auf einmal wie ein Baby Gaga reden? Warum sollte eine Erwachsene Fläschchen, ich meine jetzt mit Milch, mit Muttermilch zurückgreifen? Braucht er nicht. Ab jetzt lassen sich solche Christen nicht mehr bedienen, sondern sie werden zu Lehrer für andere. Und das ist die, sage ich mal, nicht natürliche, aber die biblische Entwicklung eines Christen. Die Hebräer hätten längst Lehrer sein sollen, waren es aber nicht. Meine Lieben, ich habe diesen Text deshalb ausgesucht, um uns klarzumachen, dass auch wir dazu berufen sind, dass wir Lehrer werden. Für andere, die zum christlichen Glauben kommen. Wie? Jeder von uns als Christen soll und ich behaupte kann, wenn er am Ball bleibt, das Grundlegende des Evangeliums anderen erklären. Alle sollen geistlich so stark sein, dass sie Lehrer des Evangeliums sind. Ob es in Gesprächen mit Arbeitskollegen geschieht, in der Schule, an der Uni, am Zaun mit dem Nachbarn, ob das eine biblische Unterweisung der Kinder ist oder in der Jugend. Überall. Unser Ziel ist die Fähigkeit, andere zu lehren. Nicht alle im gleichen Maße, aber jeder in einem Bereich, der für ihn bestimmt ist. Der Schreiber wirft den Hebräer eine schlimme Unmündigkeit und Passivität vor. Statt schon Abi zu machen, mussten sie noch einmal in die erste Klasse gehen. Es ist zwar angenehm, zum 10. Mal in der ersten Klasse zu sein. Es hätte mich gelangweilt, persönlich. Aber okay, ich hätte lieber eine Klasse übersprungen. Aber es gibt Leute, die gerne sitzen bleiben. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist nicht im Sinne des Erfindens. Denn sie kennen nicht einmal das Grundkonzept des Evangeliums und sind unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Wir lesen sogar hier, dass sie nicht die Gnade Gottes in Christus kennen und die Gerechtigkeit. Die sind sich unsicher, auch was ihre Heilsgewissheit angeht. Die zweifeln irgendwie und wackeln. Man hat den Eindruck, die wollen immer wieder gewickelt werden, selbst das fällt ihnen schwer. Ja, wenn man ist. So, ich habe keinen Platz mehr hier, Leute. Gut. Der Schreiber des Briefes hat keinen Bock mehr drauf, seine Leser zu füttern und sie zu wickeln. Er sagt ihnen, ihr seid schief gewickelt. Ihr müsstet eure Windeln schon längst ablegen, denn mit 30 Windeln zu tragen, wenn man einigermaßen gesund ist, ist so ein bisschen schräg, oder? Das Letzte. Christen brauchen feste Nahrung, um zu reifen. Ich hoffe, wir haben das alle begriffen. Deshalb die Anschauung, dass ihr das nicht vergesst. Gewiss wurde den Christen damals kein anderer Christus verkündigt als heute. Und gerade der Hebräerbrief sagt uns im Kapitel 13, Vers 8 mit großer Wucht, Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Was brauchen wir, meine Lieben, also zu christlichen Reife? Das ergibt sich schon aus dem bisher Gesagten. Die Losung muss lauten, von der dünnen Auswahlbibel zu einer breiten biblischen Basis. Hinein in die Glaubenszeugnisse der Propheten und der Apostel. Tiefe biblische Basis. Das ist das Wichtigste. Man wächst mit der Bibel in der Hand, mit der Bibel, die man liest, über die man spricht mit den anderen. Man beißt sozusagen immer wieder rein. Das ist Schwarzbrot für Christen. Das ist die feste Nahrung. Und wenn wir das so vergleichen, hier Babynahrung und Utensilien und hier feste Speise, dann merken wir das vielleicht, das sind krasse Unterschiede. Von dahin kommen wir, da sollen wir ankommen. Das sollte die Normalität sein. Das soll einfach verschwinden. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen vielleicht die, die Christen geworden sind, dann können wir es gebrauchen. Wir brauchen biblisches Wissen. Wir sollen bibelfest sein. Aber nicht die Wissensmasse um des Wissens willen, sondern um der Weisheit willen. Das ist entscheidend. Das macht uns lebenstüchtig als Christen. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann begeistert uns das. Und zwar immer wieder. Und selbst wenn wir zum 50. Mal eine Bibelstelle lesen, einen Abschnitt, aber vorher zu Gott beten, Gott, mach das für mich heute lebendig. Berührt uns das. Bekommen wir Ansichten, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Inspiriert uns Gott auf eine Art und Weise, wie das bis jetzt nicht geschehen ist. Und wir haben in der Lesung aus dem 2. Timotheusbrief gehört, dass wir dabei bleiben sollen, dass wir aus der Bibel lernen. Denn so haben wir angefangen. Mit den Heiligen Schriften soll uns die Weisheit vermittelt werden, die wir auch weitergeben. Wenn du gerade Christ geworden bist, dann liest am besten die Evangelien. Aber wenn du schon länger als, sage ich mal, 3 Jahre Christ bist, dann ist es angesagt, das ganze Neue Testament und auch im Alten zu lesen, die Bibel zu studieren. Wie studiert man die Bibel? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der Hilfen ist wieder hier. Ich mache immer so Werbemaßnahmen, aber wenn ich das nicht tue, dann weiß man nichts von. Wir müssen uns nicht alle ausdenken, wie wir da herangehen an die Bibel. Es gibt auch Bibellesepläne. Die kann man sich auch irgendwie besorgen. Die Heiligen Schriften sind unsere Lehre, unsere Seelsorge, unsere Erzieher, unsere Trainer. Wir werden so trainiert, damit wir als Christen in Bestform kommen. Damit wir mit vollem Elan und Begeisterung an Jesus Christus glauben und versuchen, diesen Glauben auszuleben. Es gibt kein Wachstum im Glauben ohne Bibelstudium und ohne neue Erkenntnisse, die wir gewinnen sollen. Wie können wir das erwerben? Die Bibel lesen, in der Bibel lesen, nochmal in der Bibel lesen. Die Hebräer hatten das Problem, dass sie nur im Alten Testament waren. Sie mussten den Bogen bekommen zu Jesus Christus. Und sie sollten nicht verharren in den ersten Wahrheiten, die aus dem Alten Testament kamen. Die Heidenchristen wiederum, die sollen auch das Alte Testament entdecken, weil die Bibel gehört ganz. Das Alte Testament wird auch der große Bruder des Neuen Testaments genannt, beziehungsweise kann man auch sagen, aus dem Alten Testament erwuchs das Neue. Das gehört zusammen. Intensiver Gebrauch von der Bibel. Ohne das Alte Testament kommt unser Jesusglaube katastrophal zum Schwimmen. Er verfällt heidnischen Wunschvorstellungen, wird zum Spielball von irgendwelchen Philosophien oder Weltanschauungen, Wunschvorstellungen, verliert seine Identität und schließlich seine Bedeutung. Denn das Alte Testament bezeugt den gegenwärtigen, heute lebenden Christus. Und das Alte Testament profiliert unseren Jesusglauben. Wir können den Glauben noch besser verstehen und noch besser begründen. Für uns selbst, aber auch für die anderen. Das verleiht unserem Glauben die nötige Tiefe und auch Widerstandskraft. Epheser 4,14 lesen wir, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind alle möglichen Lehren umtreiben lassen und die Wellen hin und her von den Wellen geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Bibelfestigkeit ist das Entscheidende. Dann werden wir bei vielen Fragen, die aufgeworfen werden, so wie hier bei diesem Anspiel, eine Antwort parate haben. Auf den Punkt gebracht, würde es für uns zweierlei bedeuten, dass wir die Grundwahrheiten unseres Heils lernen, dass wir da fest und sicher sind. Die Muttermilch der Bibel ist notwendig, damit wir gut aufwachsen können und gesund im Glauben sind. Aber zweitens, wer durch die lautere Milch des Evangeliums stark geworden ist, sollte irgendwann einmal von der Milch entwöhnt werden. Sonst bleibt er für immer ein Kind und gelangt nie zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, wie wir das im Epheserbrief 4 lesen. Sonst sagt man immer wieder, vor 30 Jahren bin ich zum Glauben gekommen. Seit 30 Jahren stehe ich im Glauben. Und da steht er. Bis heute. Zusammenfassend, Christsein bedeutet, dass wir immer tiefere Erkenntnis bekommen. Eine Grunderkenntnis, die uns in die Lage versetzt, eine innige und eine feste Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus zu haben, unserem Hohepriester und Fürsprecher bei Gott, dass das in uns lebt. Und jeder Christ benötigt am Anfang seines Glaubens, seiner Jüngerschaft, Muttermilchnahrung. Wir dürfen aber auf der Milchstufe des Glaubens und des Bibelkennens nicht bleiben. Christen brauchen für ihre Reifung eine feste Nahrung. Man könnte sagen, eine Erwachsenenkost. Ohne eine feste Speise werden wir nicht wachsen können. Ich wünsche uns allen, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, im Glauben zu wachsen. Und dass wir uns auch gegenseitig den Blick schärfen, wenn wir uns beobachten und sagen, warum steckst du immer noch in der Pubertät? Dass wir uns das auch sagen, liebevoll uns helfen. Ich wünsche uns, dass wir alle zu Lehre werden für andere. Dass wir uns als Gemeindeleitung kein Kopfzerbrechen machen müssen, wenn es darum geht, wer könnte sie oder ihn als Täufling begleiten. Wir brauchen Taufbegleiter. Wir brauchen Hauskreisleiter. Wir brauchen Partner bei Zweier- oder Dreierschaften. Lehre. Unmengen davon. Und dazu seid ihr, sind wir alle berufen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich denke schon. Deshalb bete ich, damit das bei uns auch gut ankommt. Himmlischer Vater, wir wollen nicht nur das ABC des Evangeliums lernen, sondern wir wollen in der Erkenntnis Christi weiterwachsen. Wir wollen nicht beim Alphabet stehen bleiben und schließlich zu Gewohnheitschristen werden, vielleicht Sonntagschristen, sondern wir möchten und wünschen uns, dass du uns mit dem Heiligen Geist erfüllst, dass du uns beim Studieren der Bibel begeisterst. Wir möchten mehr und mehr das Leben mit Christus kennenlernen, mehr und mehr von ihm hören und mehr wissen über seinen priesterlichen Dienst im Himmel, wie er uns täglich vor Gott dort vertritt. wie er uns täglich versorgt und führt uns auf allen unseren Wegen. Herr, wir bitten dich darum, dass wir in der persönlichen Gemeinschaft mit dir, mit Jesus Christus, wachsen können. Schenke uns das bitte in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.